Psalm 24. Ich denke, wir sind soweit orientiert und informiert über das Programm, wie der Ablauf ist. Hier haben wir einen Psalm vor uns, der, so ist mir's gegangen und ich könnte mir denken, da bin ich kein Ausnahmefall, der sich beim erstmaligen Lesen auch so ein bisschen sträubt. Und ich erinnere wieder an das, was ich gestern Abend gesagt habe. Wir müssen bei dem Psalmen an Lieder denken. Lieder mit mehreren Strophen. Wir haben wieder eingangs eins gesungen. Da nehmen wir es für selbstverständlich hin, dass der Tiersdegen da eine Reihe von Strophen produziert hat. Und beim Psalm, da vergessen wir das. Und es ist in der Tat auch so. Ich lese einmal jetzt nach Luther. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Es kommt ein Gedankensprung. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Wie kommt er dafür dazu, nachdem er die zwei Verse da produziert hat, durch den Geist Gottes zweifellos geschenkt und gewirkt, wie kommt er jetzt dazu, plötzlich des Herrn Berg da sich vorzustellen? Mit der Frage, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ich will damit demonstrieren, das ist so ein Gedankensprung, Strophe 2. Antwort, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Nächste Strophe. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Hat der David nicht gemerkt, dass er da Dinge zusammenbringt und zusammenbindet, die uns schwer eingehen wollen? Da fängt er an mit dem Schöpfergott, da macht er Fortsetzung mit dem Berg des Herrn und wer darf da nahen und so weiter. Und dann will er plötzlich da mit Toren und so weiter da daherkommen und die muss man aufmachen. Was soll denn das alles, dieses Bündel von Gedanken? Es ist hier bei diesem Psalm hilfreich, wenn wir den Entstehungshintergrund, so wie man annehmen kann, dass das der Anlass war, wenn wir den Entstehungshintergrund ins Auge fassen. Und wisst ihr, wo sich der findet? In 2. Samuel 6, die Verse 1 bis 11. 2. Samuel 6, 1 bis 11. Ich lese das jetzt. Und ich denke, da kann manches schon so ein bisschen anschaulich werden. Und David sammelte abermals die ganze junge Mannschaft in Israel, 30.000 Mann, und machte sich auf und zog mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um die Lade Gottes von dort heraufzuholen, Bundeslade. Die war ja nicht in Jerusalem, war eine Zeit lang aber bei den Philistern, also in der Hand des Feindes. Diese ist genannt nach dem Namen des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Bundeslade, nach dem Namen des Herrn Zebaoth. Merken wir, wer ist der König der Ehren? Die letzte Antwort heißt, er ist der Herr Zebaoth. Weiter im 2. Samuel 6. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Hause Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Da müssen wir jetzt genau hinhorchen. Führten den neuen Wagen. Und als sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Hause Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte und Achjo vor der Lade herging, tanzten David und ganz Israel vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Saltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes fest, denn die Rinder glitten aus. Da entbrannte des Herrn Zorn über Usa und Gott schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, so dass er dort starb bei der Lade Gottes. Da ergrimmte David. Nicht ergrimmen in dem Sinn hier nicht, dass er zornig wurde, sondern wurde erschüttert. Dass der Herr den Usa so wegriss, und man nannte die Städte Perez Usa, bis auf den heutigen Tag, das heißt Wegreißen Usas. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an diesem Tage und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen, also nach Jerusalem? Und er wollte sie nicht zu sich bringen lassen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gathiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gathiters, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und die Geschichte hat eine Fortsetzung. Die Lade Gottes wurde dann tatsächlich noch nach Jerusalem gebracht, in die Stadt Davids, aber unter anderen Voraussetzungen. Warum und wieso? Das hat nun ein Stück weit seinen Niederschlag gefunden in dem Psalm 24. Ich habe vom Entstehungshintergrund gesprochen. David hat nämlich in diesem Erleben die Heiligkeit Gottes erfahren. Da kann man nicht einfach bloß ohne weiteres, ja, David will das und Bundeslade hin und so weiter, und der David, der will da nun seinem Gott eine Freude machen oder wie auch immer, statt Davids aufwerten mit der Bundeslade, sie gehört ja eigentlich nach Jerusalem, und dann zu mir nix, dir nix, die Sache fabrizieren. Nein, nein, mit dem heiligen Gott kann auch ein David nicht einfach bloß umspringen, wie er will. David hat nämlich vergessen, wir würden sagen, seine Belanglosigkeit. David hat was vergessen. Ja, wie war das da? Kommt's? Die Bundeslade darf man nicht auf einem Wagen fahren oder führen oder transportieren lassen, selbst wenn es ein neuer Wagen ist, steht er extra da. Der David hat es 100-mal gut gemeint, kein alter Klapperkasten oder sowas, sondern ein neuer Wagen. Sondern die Bundeslade muss von den Leviten getragen werden. Anordnung Gottes. Und weil das der David vergessen hat, hat Gott gesagt, Freund, so nicht. Und dass der Usa, der hat es auch 100-mal gut gemeint, nicht wahr, die Lade Gottes halten, weil die Sache mit den Rindern da, es heißt da zweimal, das Haus war auf der Anhöhe, da ging es vielleicht ein Stück weit bergab, war holprig und was, das war keine geteerte Straße. Also, der hat es gut gemeint, will die Bundeslade halten, dass sie nicht runterfällt. Prompt trifft ihn der Schlag. Ein Psalm Davids steht da als Überschrift, anders wie bei Psalm 2. Und eine Überschrift, die die Menschen gesetzt haben, ich meine es nicht David, sondern andere, die die Bibel herausgegeben haben, die haben die Überschrift darüber gesetzt, Einzug ins Heiligtum. Merken wir den Hintergrund? David will die Bundeslade nach Jerusalem bringen, sozusagen in das Heiligtum Gottes, dort wo dann später einmal der Tempel stehen soll, will die Gegenwart Gottes an und in Jerusalem festmachen. Und dann passiert das. Und es kommt Psalm 24. David hat zweifellos in seinen vielen, vielen Liedern, die ihm Gott geschenkt hat, auch ganz konkrete Anlässe gehabt. Wieso auch anders? Das ist bis heute nicht anders. Nicht wahr, dass einfach Erlebnisse, Erfahrungen, Beobachtungen und so weiter, dass das zum Anlass wird, nun das in bestimmte Liedformen zu bringen. Das sagt man heute, wie die Liedermacher, sagt man heute. Einzug ins Heiligtum. Der Psalm 24 ist ein zweifellos prophetischer Psalm. Er umschließt die Urzeit, siehe Schöpfung, wird ja angegeben. Warum David das macht, will ich dann nachher gleich sagen. Er umschließt die Urzeit und schlägt eine Brücke bis hin zur Endzeit, nämlich hin auf das Kommen dieses Herrn Zebaoth. Und deshalb ist es kein Wunder, dass dieser Psalm seinen Niederschlag gefunden hat im wohl bekanntesten Adventslied. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieses Lied geht auf diesen Psalm zurück. Wobei natürlich eigentlich erst ab Vers 7 das ja nun griffig wird, denn machen die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, so fängt ja diese Strophe an. In diesem Psalm gibt uns David eine wichtige Antwort auf die Frage, die da am Schluss zweimal gestellt wird. Und wie lautet diese? Wer ist der König der Ehren? Wird zweimal gestellt. Warum eigentlich zweimal? Ich will nachher eine Szene beschreiben, die das in etwa erklären kann. Und wir wollen jetzt dem Psalm entlang gehen und Antworten finden auf diese gestellte Frage. Wer ist denn der König der Ehren? Oder wie man auch sagen kann, der König der Herrlichkeit. Und die erste Antwort, die David gibt in seinem Psalm, und da merken wir, das sagt er nicht einfach bloß so hin, da macht er einen Gedankenhupf dahin und dann dorthin, sondern das hat seinen Sinn und seine Berechtigung und seine Logik. David schafft sich jetzt mit seiner ersten Antwortaussage einen ganz entscheidenden und wichtigen Felsengrund. Wer ist der König der Ehren? Das kommt nachher mit dem Herrn Zebaoth. Er ist der Schöpfergott. Das sagt er am Anfang. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn, den Erdkreis, über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Das ist sozusagen der erste Glockenschlag, den David hier vornimmt. Wer ist der König der Ehren? Der Schöpfergott ist es, der alles geschaffen hat, der nicht ein fremdes Hoheitsgebiet betritt, wenn er kommt, wenn er sozusagen in Jerusalem einzieht, Klammer auf, in der Bundeslade. Das ist ja das Zeichen seiner Gegenwart. Das will David natürlich, das will David ganz klar, ich sage jetzt klipp und klar feststellen. Gott kommt in sein Eigentum, wenn er kommt, weil er der Schöpfergott ist. Alles gehört ihm. Gott hat sich nicht begrenzt auf ein Volk. Wiewohl das eine Zeit lang, das gehört zu seiner Methode, tatsächlich in seinem Programm drin steht, denn er hat ein Volk erwählt. Aber hat sich nicht auf dieses Volk beschränkt. Er hat auch eine Stadt erwählt. Das ist Jerusalem. Aber hat sich nicht auf diese eine Stadt beschränkt. Und zwar deshalb nicht, weil ihm alles gehört. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Das ist eine ganz entscheidende und ganz wuchtige Grundaussage. Und alles, was darinnen ist. Vielleicht muss man das auch sehen auf dem Hintergrund der vielen Nationalgötter, die es damals gegeben hat. Was sage ich damals? Heute haben sie andere Namen und andere Formen und andere Gesichter, die hat es zu allen Zeiten gegeben, das sind die Götzen, die Nationalgötter. Nicht so ein bisschen findet man das auch im Alten Testament, da gibt es einen Gott der Berge und einen Gott der Ebene und als die Heere Nebukadnezars da eben nach Israel kamen, da haben sie diese Art von Götzendienst und Götzenvorstellungen da mitgebracht. Und die haben den Gedanken aufgebracht, ja, die Israelis, die sind mit dem Gott, mit den Göttern der Berge sind die verbunden. Deshalb haben die immer so eine Macht. Und die Götter der Ebene, die bringen das nicht so hin und so weiter, die sind unterlegen. Was ist denn das für ein Götterkampf? Und da räumt David damit auf und sagt, hör doch auf mit diesem Götzendienst. Wir haben den Gott, der Schöpfer ist von Himmel und Erde, dem alles gehört. Und da brauchen wir uns doch nicht im Vorfeld von diesen Götzenkämpfereien da aufhalten. Wer solches kann, wer Himmel und Erde machen kann, der ist stark und weise. Und das gilt doch bis heute. Bis heute sucht und forscht die Menschheit nach den und in den Geheimnissen der Schöpfung. Bis heute. Ich meine, jede Generation kommt ein bisschen weiter, aber sie kommt an kein Ende. Was hat Gott für großartige Geheimnisse und Wunder hineingelegt in den Makrokosmos und in den Mikrokosmos? So sagen wir. Und wir forschen und suchen und überlegen und kombinieren und kommen an kein Ende. Das kommt doch alles von Gott her, von dem Schöpfergott. Ihm gehört alles. Der Schöpfer ist der Besitzer mit Eigentumsrecht. Wer kann dagegen eigenmächtig Besitzansprüche erheben? Das gilt auch für die ganz heiße Frage Jerusalem. Wer kann denn da andere Besitzansprüche erheben? Wisst ihr, das geht hinein bis in ganz aktuelle politische Fragen unserer Tage. Was wir haben, ein Mensch, ein einzelner Mensch, was ein Volk hat, ist letztlich alles verordnetes, geliehenes Gut. Und zwar Gott teilt es aus, wie er will. Und wenn Gott in seinem Wort mehrfach gesagt hat, dass Jerusalem seine Stadt ist, die er erwählt hat, dann können nicht andere daherkommen und Besitzansprüche erheben. Das heißt, die anderen, die daherkommen, sind auf dem falschen Dampfer. Also mit den ersten beiden Versen baut David in diesem Psalm ein unerschütterliches Fundament. Er macht etwas, was wir in unseren Tagen immer wieder hören können. Da wird ein Politiker interviewt und er bekommt entsprechend komplizierte oder auch weniger komplizierte, je nachdem, Fragen gestellt. Und die Antworten sind ja manches Mal schwieriger als die Fragen, wenn man nämlich keine weiß auf eine Antwort, auf eine Frage keine Antwort weiß. Also, und dann muss man ja was sagen. Ich habe schon oft beobachtet und das immer wieder registriert. Wenn also da auf eine entsprechende Frage ein Politiker oder irgendein anderer Großer dieser Welt anfängt sich zu winden, oder er will eine Antwort geben, obwohl er keine geben will. Denn manches muss ja auch diplomatisch irgendwie verschleiert werden und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie dann meistens das Antwortgeben anfängt? Ich gehe davon aus. Beobachtet das mal. Ich gehe davon aus. Das heißt, der so Interviewte, der baut sich jetzt zunächst selber ein Fundament, von dem er ausgeht. Ob das Fundament aber stimmt und tragfähig ist und logisch eingeordnet werden kann und so weiter, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber er geht davon aus. Und dann müssen wir davon ausgehen, die wir das hören. Ob die Antwort, die dann gegeben wird, stimmt, muss man auch gleich wieder hinterfragen. Was macht David? Er baut sich nicht selbst ein Fundament, von dem er ausgeht. Sondern er sagt, ich gehe davon aus, dass der Gott, den ich vertrete, der Schöpfergott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat und folglich dem alles gehört. Davon geht er aus. So, das sind die Verse 1 und 2. Merken wir, was darin eigentlich jetzt, auch für, nein, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich wollte sagen, was darin für eine Logik steckt. Das, was für mich zunächst, so muss ich sagen, für mich auch, zunächst den Eindruck hatte, hat der David, der schmeißt da, entschuldigt, wenn ich so sage, Raut und Rüben durcheinander in dem Psalm. Das hat seine Logik, und zwar eine innere, wichtige Logik. Eben das Fundament, von dem er ausgeht, ist der Schöpfergott. Und die erste Antwort auf die Frage, wer ist der König der Ehren? Der Schöpfergott. Es kommt die zweite Antwort. Weil die Frage nämlich damit verbunden werden muss, wie kann man denn jetzt mit diesem weisen, mächtigen, erhabenen Schöpfergott Verbindung aufnehmen? Wie kommt es jetzt zustande, dass dieser erhabene Gott nicht der ewig Unnahbare bleibt, sondern der Gott, der, jetzt drehe ich es herum, der mit uns Verbindung haben will. Der Schöpfergott will ja nicht der ferne Gott bleiben, nicht der über sämtlichen Spiralnebeln da thront und so weiter und eben der ferne Gott bleibt, sondern der will ja kommen, der will ja nahe kommen. Das heißt also, wie ist mit diesem großen, mächtigen Schöpfergott eine Verbindung möglich? Und diese Frage geht Paulus jetzt in der nächsten Strophe nach. Was rede ich denn immer von Paulus? Also, wenn ich ihn heute Morgen noch ein paar Mal Paulus sage, dann müsst ihr immer David denken. Gell? Also, diese Frage geht der David nach. Und da steht nun die Erfahrung, die wir in 2. Samuel 6 vorhin mitgeteilt bekommen haben, im Hintergrund. Wer ist der König der Ehren? Ich bündle jetzt die Antwort, die David gibt. Es ist ein heiliger Gott. Ist seine Antwort. Ein heiliger Gott, nicht ein Kumpel. Nicht einer, den wir vor unserem Wagen spannen können. Ein heiliger Gott, das heißt zunächst, eigentlich ein unnahbarer Gott. Deshalb sind ja im Alten Testament die Anweisungen, die Gott dem Mose gegeben hat, nicht wahr, einen Zaun um den heiligen Berg zu ziehen und keiner darf hinzutreten und nein und so weiter. Das sind die Anweisungen, die das deutlich machen sollen. Du Mensch, du kannst eigentlich zu diesem großen, heiligen, mächtigen Schöpfergott nicht einfach kommen, wie dir's passt. Ich möchte an dieser Stelle jetzt schon die Wechselstrophen, wenigstens andeuten, ich komme nachher nochmal drauf, die Wechselstrophen von 7 bis 10 in dem Psalm einblenden. Das sind Wechselstrophen. Wieso denn? Man kann nämlich sagen, dass der Psalm auch später beim Einzug in den Tempel, als der Tempel gebaut war und auch die Chöre waren, die David angeordnet hat und so, und da war ja viel Liturgie, zweifellos, dass das so eine Art Wechselgesang war, wo gefragt wird, wer ist der König der Ehren, oder zwei Chöre fragen da, der eine fragt, der andere gibt Antwort. Dass diese Wechselstrophen an dieser Stelle schon, soll ich sagen, ein Schatten oder ein Licht, je nachdem wie wir sehen, vorauswerfen auf die Verse 3 bis 6. Wo Paulus ja ganz konkret und praktisch wird. Wenn dieser, habe ich schon wieder Paulus gesagt. Also jetzt muss ich doch fragen, was habe ich da oben drin?
So Dinge können passieren. So Dinge können passieren.
Nein, ja?
Ich kenne das auch, du brauchst keine Angst zu haben. Die Leute übersetzen das automatisch richtig.
Ja, sofort, ich habe sofort reagiert, das finde ich sehr gut. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, weil mir die Paulusbriefe sehr am Herzen liegen, deshalb, aber das darf trotzdem nicht passieren. Naja. Also ich werde ernstlich rückfragen, wenn wir dann stellen, wenn das noch mehrfach so vorkommt. Wenn dieser große Gott und Herr kommen will, dann müssten doch eigentlich bei uns die Tore freudig aufgehen. Wenn also der Gott Kontakt herstellen will mit uns, seinen Geschöpfen, müssen wir sagen, ah, komm doch, aber bitteschön, so schnell wie möglich. Stattdessen wird zweimal gefragt. Wieso zweimal? Traut der Wächter nicht? Jetzt stellen wir uns folgende Szene vor, da kommt ein Herold oder ein Abgesandter, der steht vor den Toren einer Stadt, also an der Stadtmauer, klopft an und von innen fragt jetzt der Wächter, wer da? Wer will denn da hereinkommen? Ja, traut denn der Wächter nicht? Denn die erste Antwort, die er kriegt, ist der Herr stark und mächtig, der will hereinkommen. Warum macht denn der nicht gleich auf? Er fragt also nochmal und dann die zweite Antwort ist nicht die gleiche, bitte. Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehren, das ist die zweite Antwort. Die Frage des Wächters von innen, diese zurückhaltende Art, diese Zweifelsfrage, dieses Hinterfragen, weiß es auch der Richtige? Kann ich aufmachen? Freund oder Feind? Wie sieht denn das da aus? Ist denn ein Hindernis da? Ist ein Hindernis da? dass die Sache mit den aufgemachten Toren und Türen so mir nichts, hier nichts, gar nicht funktioniert. Ich will das gerne auf uns übertragen. Die Situation haben wir wahrscheinlich mehr oder weniger alle schon erlebt. Da läutet es an der Tür. Wer steht da? Ein unangemeldeter Besuch. Naja, man begrüßt freundlich und freudig, hoffentlich, je nachdem, und denkt, Menschenskind, hoffentlich will er nicht noch rein. Warum? Ich habe gerade nicht aufgeräumt. Nicht da auf dem Tisch steht das ganze Frühstück noch und was weiß ich was. Und jetzt kommt da schon der Besucher rein und ich muss vielleicht aus Höflichkeit den Besucher empfangen, aber eigentlich passt sozusagen mein Zustand nicht zum Besucher. So mag es hier zugehen, in diesem Psalm. Deshalb beschreibt nämlich in dieser zweiten Strophe David die Sache mit dem heiligen Gott. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Das heißt, wer darf mit diesem Gott Verbindung aufnehmen? Wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und dann zählt er auf. Und dann wird er ganz praktisch. Da geht er nicht einfach bloß so drüber weg und sagt, nun ja, natürlich, wer von Vergebung hat der David auch was kennenlernen müssen, ganz klar. Wer gerechtfertigt worden ist und wem die Sünde bedeckt ist. Und es steht alles im Hintergrund, aber er richtet hier den Scheinwerferkegel ganz stark auf das Verhalten, auf das sittliche Verhalten dessen, der mit Gott in Verbindung kommen will. Gott hat ja Zeichen seiner Gegenwart gesetzt. Darum die Erwählung von Jerusalem. Darum die Erwählung des Volkes Israel. Darum die Erwählung der Gemeinde. Erwählung heißt, Gott hat und will in seinen Erwählten Zeichen seiner Gegenwart in seiner Schöpfung haben. Das heißt Erwählung. Das ist nicht Bevorzugung oder irgendwie Qualitätsmerkmal, sondern Gott holt sich seine erwählten Werkzeuge heraus, in dieser Welt und für diese Welt, also als Zeichen seiner Gegenwart. Deshalb der heilige Berg Zion, deshalb der Tempel in Jerusalem. Wobei natürlich schon, sollten wir auch im Hinterkopf behalten, der Tempelbauer Salomo deutlich gesagt hat, aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen, wie soll denn das der Tempel tun? Das hat er schon gemerkt, klar. Aber trotzdem, Gott will das. Gott will diesen Tempel als Zeichen seiner Gegenwart. Gott will die Anordnung der Bundeslade inmitten seines Volkes Israels als Zeichen seiner Gegenwart. Eine heilige Stätte, die Gott beschlagnahmt hat, weil er ein heiliger Gott ist. Dieses Zeichen hat Gott gesetzt. Das hat David begriffen. Also, Bundeslade nach Jerusalem holen. Aber David erkennt seine Unheiligkeit. Er merkt, im Licht der Gegenwart Gottes sind wir völlig unpassend. Wir passen zu dem heiligen Gott gar nicht hin. Weil in Gottes heilige Gegenwart das Unheilige nicht passt. Und dann zählt David auf. Er spricht von den schuldigen Händen. Natürlich sagt er, wer keine schuldige Hände hat. Er sagt das schon positiv, aber das Negative müssen wir jetzt auch sehen. Die unreinen Herzen passen nicht hin. Die mit der falschen Gesinnung. Das heißt, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug. Das heißt, falsche Gesinnung haben, wenn man auf Lug und Trug bedacht ist. Das falsche Reden. Wer nicht falsche Eide schwört, ein Eid dient ja zur Bekräftigung dessen, was man gesagt hat. Und einen falschen Eid schwören, das heißt, ich unterstreiche meine Lüge. Das, was David hier aufzählt, das ist eigentlich, wenn wir es recht bedenken und aufnehmen, eine Beschreibung der menschlichen Verdorbenheit bis ins Mark. Selbst die Gesinnung spricht er an, David. Das ist nicht bloß sozusagen eine neutestamentliche Sache, dass dort eben mit ganzer Schärfe das Wort Gottes bis ins Innerste geht, bis es scheidet Mark und Bein, das Seelische vom Geistlichen, nach dem Hebräerbrief, sondern bereits hier. Das Hindernis für den heiligen Gott, da dass er zu uns kommen kann, also in Gemeinschaft mit ihm treten zu können, ist das Sündenverderben des Menschen. Das steht in der zweiten Strophe dieses Psalmes im Hintergrund. Der heilige Gott, und jetzt wird's hell, ist aber der Gott Jakobs. Ich weiß nicht, ob wir das gehört haben beim Lesen. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, dass da sucht dein Antlitz Gott Jakobs. Warum steht hier nicht Gott Israels? Hätte David auch sagen können. Er sagt Gott Jakobs. Der heilige Gott ist der Gott Jakobs, natürlich auch der Gott Israels. Wir wissen ja, dass Jakob den anderen Namen bekommen hat. Und wenn wir jetzt fragen, fast hätte ich gesagt mit Recht fragen, ja ausgerechnet diese, ausgerechnet der Jakob, ausgerechnet Israel, ausgerechnet dieses Israel, das ist eine Frage, die bis heute viele Christenherzen bewegt, und es ist gar nicht schlecht, wenn die Christenherzen da bewegt werden. Ausgerechnet dieses Israel heute. Ja, was will denn Gott mit diesem Israel machen? Aber bleiben wir bitte nicht dabei stehen. Ausgerechnet wir, ausgerechnet ich, so können wir fortsetzen. Das Geschlecht, das nach ihm fragt, ist das Geschlecht, zu dem Gott gesagt hat, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und Israel hat in seiner ganzen Geschichte ständig gegen diesen Satz opponiert. Mal mehr, weniger, mal mehr, je nachdem. Aber Israels Geschichte ist keine Erfolgsgeschichte der menschlichen Qualitäten. Absolut nicht. Das Gegenteil. Trotzdem. Dieses Wort Gottes steht. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und seht, an diesem Knackpunkt, da wo so beides knallhart aufeinander stößt, nämlich die Heiligkeit Gottes und die Unheiligkeit von uns Menschen, da leuchtet jetzt das Evangelium auf. Und das macht David mit dem Satz, du Gott Jakobs. Wieso Gott Jakobs? Das ist der Gott, der mit dem Jakob, dem Fersenhalter, dem Betrüger, dem eigenartigen, ja also, der menschlich gesehen so unsere Sympathien gar nicht hat. Ausgerechnet der Gott ist es, der mit diesem Jakob Geschichte macht. Ich sage jetzt bewusst Heilsgeschichte macht. Obwohl das, was der Jakob fabriziert hat, alles andere als heil war. Aber den Gott in die Schule genommen hat und der seinen Betrug hat ja heimzahlen müssen und der hat lernen müssen in der Schule Gottes noch und der am Schluss seines Lebens zu dem Punkt gebracht wurde, da wollte ihn Gott hinbringen. Dass er bei der Segnung seiner Söhne zu dem Ausruf kommt, weil er gemerkt hat, es stimmt hinten und vorne nicht in meinem Laden. Herr, ich warte auf dein Heil. Dahin hat Gott den Jakob gebracht. Ich warte auf dein Heil. Das, was ich bei mir sehe oder bei uns sehe, in meiner Familie, bei meinen Söhnen und die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt und kommen wird, da hat er ja prophetisch gesprochen. Das ist Unheil und Probleme noch und noch. Herr, ich warte auf dein Heil. So Gott Jakobs. Das ist der Gott, der selber das Hindernis wegräumt. Da komme ich jetzt gleich auf den Punkt, der uns natürlich vom Neuen Testament her auf eine großartige Weise gezeigt ist. Das Evangelium, das hier aufleuchtet. Warum Evangelium? Weil der heilige Gott nicht der unnahbare Gott geblieben ist, sondern der, der zu uns gekommen ist in dem Heiland der Welt. Und das ist der Gott Jakobs, der selbst die Hindernisse wegräumt. Wisst ihr, Gott hat doch gewusst, mit wem er sich einlässt bei dem Jakob. Nicht der Esau. Das ist der Muskeltyp der Esau. Nicht der Draufgänger und der Faust bei Goethe. Das ist der Esau. Nicht Esau. sondern der Jakob, der Jüngere, der Fersenhalter. Gott hat gewusst, mit wem er sich einlässt und hat gesagt, das ist mir ein auserwähltes Rüstzeug und Werkzeug. Wir wissen ja, jetzt komme ich doch auf Paulus noch, gell? Nicht wahr? Das hat Jesus ja zu dem Paulus gesagt. Der passt gerade in mein Programm. Gerade der Jakob. An dem kann ich nicht deutlich machen, wer der Jakob ist, das natürlich auch, klar. Aber gerade an dem Verhalten des Jakob, an seiner Art oder besser noch gesagt an seiner Unart, da kann ich zeigen, wer ich bin. Gott will sich nämlich kundtun an seinen Werkzeugen und an seinen Erwählten. Durch seine Erwählten. Gott selber räumt, das war bei dem Jakob wirklich kein Hindernis. Gott hat gewusst, nochmal sage ich so, mit wem er sich einlässt. Kein Hindernis, weil er selber in der Lage ist, das Hindernis wegzuräumen. Bei dem Jakob, bei einem Volk Israel, bei den einzelnen Gliedern seiner Gemeinde. Warum? Weil er der Heiland der Welt ist. Der Aufräumungsarbeiter. So kam doch Jesus bei seinem ersten Kommen. Als Aufräumungsarbeiter. Als Opferlamm, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt, weggetragen hat, diese Tat ist geschehen, ist vollbracht. Der heilige Gott, ich sage es noch einmal so, der heilige Gott hat selber das Hindernis weggeräumt. Und es kommt nochmal die Frage, wer ist der König der Ehren? Wer ist der, der Einlass begehrt? Und da antwortet jetzt David mit der weiteren Strophe. Und da kommt er jetzt gleich so in die Vollen quasi. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. Der König der Ehren, der Schöpfergott, der heilige Gott und der, sage ich, der barmherzige Gott, das sagt David hier so direkt nicht, der will kommen, der will Einlass. Deshalb der Ruf an die Tore der Stadt. Und deshalb heißt es in dem Adventslied, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Da ist dieses Bild übernommen. Die Antwort sieht ja so aus, dass die Tore, die Stadttore nicht breit genug sein können und nicht hoch genug sein können für diesen gewaltigen und mächtigen König. Jetzt müsste das geschehen, dass man für diesen König die Tore aufreißt. Und sagt, ja, aber bitteschön, jetzt kannst du hereinkommen. Wenn du der bist, dem der unaufgeräumte Frühstückstisch nichts ausmacht, der sagt, du ja gerade in deine Rumpelkammer, da kann ich reinkommen. Warum? Ich habe ja die Sache bereinigt. Das ist das Evangelium der Bibel. Der Herr stark und mächtig im Streit, so heißt die erste Antwort auf die Frage, wer ist der König der Ehren? Ich fasse die Antwort zusammen, es ist der König der Herrlichkeit. Stark und mächtig im Streit meint Jahwe, der Herr der Heerscharen, dem alle Mächte zu Gebote stehen, der alles in seinen Dienst stellen kann, dem der ganze himmlische Hofstaat zur Verfügung steht, das steckt in dem Wort Heerscharen drin. Der so mächtig und so stark ist, dass selbst der satanische Gegenwille, da müsst ihr gut hinhorchen, dass selbst der satanische Gegenwille von Gott vor seinen Wagen gespannt wird. Ja, wisst ihr, was das heißt und bedeutet? Das, was Luther schon erkannt hat, dass der Teufel eigentlich nur Gottes Teufel ist. Was heißt hier nur? Das ist allerhand. Das heißt es. Das heißt Herr der Heerscharen. Mit diesem Herrn, mit einem solchen Herrn haben wir es zu tun. Der Herr stark und mächtig im Streit. Wenn es hier heißt mächtig im Streit, ist der Friede, soll ich sagen, nicht gestrichen, aber es ist der Friede nach dem Streit. Damit wird deutlich gemacht, dass der Kampf zwischen Licht und Finsternis nicht einfach bloß Fiktion ist, sondern Realität, dass aber das Licht über die Finsternis siegen wird. Das heißt es, mächtig im Streit. Und solange nicht alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist und alle Knie sich beugen, solange ist dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis da. Ich kann auch sagen, der satanische Gegenwille. Wer ist der König der Ehren? Und das ist jetzt die dritte Antwort. Habt ihr die ersten beiden registriert? Erste Antwort der Schöpfergott, zweite Antwort der heilige Gott und die dritte Antwort der König der Ehren oder der Herr der Herrlichkeit. Und der Gekommene, und das möchte ich jetzt am Schluss noch sagen, der Gekommene, und da weiten wir den Psalm jetzt einfach aus, der Gekommene ist der Wiederkommende. Jetzt wird es in diesem Psalm Advent. Bei seinem ersten Kommen geschah das in einer verborgenen Herrlichkeit. Da hat dieser Herr, dieser König der Ehren, gesagt, das wird uns im Johannesevangelium mehrfach mitgeteilt, aber die ganze Art seines Verhaltens macht es deutlich, da hat dieser König der Ehren gesagt, ich suche nicht meine eigene Ehre. War beim ersten Kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, der vertritt mich, der ist Zeuge, der steht für mich ein. Und Jesus hat immer gesagt, nein, nein, ich suche nicht meine eigene Ehre. Das ist auch der Hintergrund, warum er sämtliche Propagandafeldzüge in Sachen Wunder abgelehnt hat. Das ist auch der Hintergrund, warum er abgelehnt hat, als sie ihn zum König machen wollte, da ist er auf und davon gegangen. Ich suche nicht meine eigene Ehre. Das galt beim ersten Kommen. Wenn er wiederkommt, dann kommt er in einer offenbaren, das heißt in einer enthüllten Herrlichkeit. Und dann wird ihm die Ehre zuteil, die ihm seitdem sein eigenes Volk und viele in der Welt, die meisten in der Welt, immer noch ablehnen und verwehren. Wir wollen diesen nicht. Wieso denn gerade der? Das ist doch unmöglich. Ein Gekreuzigter soll der Retter der Welt sein. Wie oft haben die großen Geister dieser Welt das schon so gefragt? Wie kann denn ein Gekreuzigter, ein Mensch, die Sünden der ganzen Welt sühnen? So hat Goethe gefragt übrigens. Und immer wieder haben die Großen dieser Welt an diesem Punkt herumgebohrt. Man will ihm nicht die Ehre geben. Und Gott sagt, das ist in seinem Wort sozusagen der Punkt, Gott sagt, das ist mein Mann, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So ist uns in den Evangelien berichtet. Und wir Menschen sagen, aber unser ist es nicht. Das zweite Kommen dieses Herrn, Zebaoth, ist ein Kommen in Macht und Herrlichkeit. Hier sage ich es nochmal so, ergänze ich die Botschaft des Psalmes eben vom Neuen Testament her. Gott will kommen und sich kundtun. Er will sich offenbaren. Er will mit seinen Geschöpfen in Verbindung treten. Das will er. Das geht von ihm aus. Das ganze Heilsgeschehen geht von ihm aus. Und deshalb ist die Folgerung, und eigentlich jetzt die logische Konsequenz, macht hoch die Tür. Das sollte die Folgerung sein. Reißt doch die Türen in der Welt auf, ihr Völker. Ihr Menschen, Volk Israel, das Volk Gottes, empfangt ihn doch, sucht ihn, ruft ihn an. Wie aktuell dieses macht hoch die Tür macht weit ist, wie aktuell ist an Folgendem abzulesen. Wer schon auf dem Ölberg stand, der ja nahe vom Berg Zion liegt, war schon jemand dort auf dem Ölberg? Ich denke mehrere. Ja, ja, also klar. Habt ihr da auch registriert, dass man vom Ölberg aus das sogenannte goldene Tor sieht? Ja, ist ein Doppeltor. Aber was sieht man da? Zugemauert. Und wisst ihr, wer das gemacht hat? Die Moslems. Die haben dieses goldene Tor, dieses Doppeltor zugemauert in einer ganz bestimmten Absicht. Sie wollen nämlich mit diesem zugemauerten Tor verhindern, dass der Messias der Juden einziehen kann nach Jerusalem. Das ist der Hintergrund, es ist kein Witz. Merkt ihr, wie aktuell dieser Ruf wird, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, macht die Tore auf. Aber dass dieser König der Ehren, dieser König der Herrlichkeit nicht an dieses zugemauerte Tor gebunden ist und andere Wege findet, da einzusehen, ist ja ganz klar. Das. Nur dürfen wir durchaus ablesen aus dem Hinweis, dass es auch andere zugemauerte Tore geben kann. Verschlossene Türen. Nicht bloß in einem Haus, sondern auch in einem Menschenleben. Es gibt Herzenstüren, die sind verschlossen, zugemauert, unzugänglich, zugeknöpft. Und da fängt ja dieser König an zu sagen, bitteschön, mach du mir jetzt mal deine Herzenstür auf. Wir brauchen uns nicht wundern, dass das Adventslied macht hoch die Tür. In seiner letzten Strophe es deshalb und so sagt, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Da hat einer begriffen, aha, so fängt es an, dass einer die Tür aufmacht. Und da merken wir doch alle, wir können da nicht weit genug aufmachen. Da sind wir oft in unserem Denken, mit unserem kleinen Herzen und da... Mit Herz ist ja nicht die Pumpe gemeint, sondern einfach das Innere des Menschen. Das kann nicht weit und groß genug sein, das alles zu fassen und auf- und anzunehmen, was dieser große Herr zu bieten hat. Kommen wir an kein Ende. Deshalb gilt es immer, macht hoch die Tür, macht eure Herzenstür auf. Immer wieder den Ruf, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür dir offen ist. Und dann geschieht das Wunder, dass dieser König der Ehren, dieser König der Herrlichkeit, einzieht in einem armseligen Menschenleben, weil der heilige Gott selber das Hindernis aus- und wegräumt, weil er aus Unheiligen Heilige machen kann und will durch die Opfertat Jesu. Dann geschieht dieses Wunder. Deshalb können wir nicht oft genug sagen, komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Und dann sagen wir das ganz persönlich und nicht pauschal, verstecken uns in der Masse, sondern ganz persönlich. Und dieser Herr hört es. Nun lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dass wir es mit dir zu tun haben, wenn es sich auch im Psalm 24 um einen Herrn dreh, der als der König der Ehren oder der Herrlichkeit bezeichnet ist, dass es sich da um dich dreht, das ist uns längst klar und bewusst. Hab Dank, dass du dich in deinem Wort auf mannigfache Weise vorstellst und immer wieder ankündigst. Und hab Dank, dass du nichts anderes willst, als zu uns zu kommen. Du willst die Verbindung aufnehmen, den Kontakt mit den Deinen, mit deinen Geschöpfen. Du rufst Menschen und du willst und wirst einmal die ganze Schöpfung heimbringen, in deine Herrlichkeit hineinbringen, denn du bist ja der Erbe des ganzen Alls. Hab Dank, dass wir hier unter deinem Wort sein dürfen. Begleite uns durch diesen Tag. Wir dürfen uns dir anbefehlen, deinem Schutz, deiner Bewahrung, dir, dem mächtigen Gott, bei dem kein Ding unmöglich ist. Wir loben deinen hohen Namen. Amen.